Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Von Narration oder Narrativen ist halt überall die Rede, von Erzählungen also, wenn Politik mit den richtigen Narrativen überzeugen soll oder wenn jedes noch so banale Produkt mit einer Erzählung von Freiheit, Individualität, bla bla daherkommt. Da ist es sehr gut, dass wir jetzt ein Buch am Start haben, mit dem wir mal besser verstehen können, was ein Narrativ überhaupt ist. Das ist das Buch Das narrative Gehirn von Fritz Breithaupt. Er ist Professor für Kognitionswissenschaften und Germanistik an der Indiana University in den USA. Und jetzt ist er in Hamburg für uns im Studio. Guten Tag, Herr Breithaupt.
Guten Tag, Herr Mayer.
Sie machen gleich am Anfang Ihres Buches die ganz große Frage auf, die nehme ich mal gleich auf, nämlich sind wir narrative Lebewesen? Sind wir Homo narrans? Also macht uns eigentlich erst das Erzählen von Geschichten so richtig zu Menschen? Was wäre denn eine Antwort, die jetzt nicht Buchlänge hat? Was wäre denn so eine Antwort darauf?
Also, ich glaube in der Tat, dass wir narrative Wesen sind. Wir denken und leben in Geschichten. Und das erlaubt uns etwas ganz Großartiges. Wir können uns nämlich ablösen aus dem einen Moment unserer Gegenwart. Wir sitzen jetzt nicht nur irgendwo vielleicht gerade an einem Kaffeetisch oder auf einem Bürostuhl oder sowas oder sitzen im Auto, sondern wir können in eine Geschichte eintauchen. Wir haben ein mobiles Bewusstsein. Das ist großartig. Das heißt, wir haben das, so erlauben wir uns, in die andere Lebewesen einzutauchen, also Empathie, wir können ins Kino uns zurücklehnen und wir sind plötzlich woanders. Mhm. Und das ist ganz großartig. Und das machen wir mit kleinen Narrationen und mit großen Narrationen, wie in den großen Romanen.
Und ich habe es ja eben schon gesagt, heute ist dauernd von Narrativen die Rede. Haben Sie dazu auch eine These, warum Narrative heute so wichtig geworden sind für uns?
Ja, also nicht alles, was heutzutage Narrativ genannt wird, ist auch ein Narrativ. Jetzt also jede PR-Abteilung von einem Politiker oder die Marketingabteilung einer Firma, die sagt immer, wir brauchen ein besseres Narrativ, die meinen eigentlich nur einen besseren Slogan. Ein echtes Narrativ ist, glaube ich, etwas komplizierter. Das ist etwas, was wirklich gebraucht wird und das uns hilft, mit einer Situation fertig werden. Das macht etwas mit uns. Die gibt es, sie sind sehr mächtig, wie wir immer wieder sehen, aber nicht alles, was Narrativ heißt, ist ein Narrativ.
Dann lassen Sie uns doch mal anschauen, was ein Narrativ denn eigentlich ist, was da so dazugehört. Vielleicht anhand von Erzählexperimenten, die Sie gemacht haben an Ihrem Laboratorium an der Indiana University. Da dachte ich übrigens, schon ein toller Beruf, den Sie da haben, mit solchen Experimenten die Zeit zu verbringen. Stille Post nämlich zu spielen. Was bringen denn Stille Post-Spiele für das Verständnis von Erzählung?
Also erstmal muss ich dazu sagen, Sie haben natürlich recht. Jeder ist seines Glückes Schmied und mit meinem Labor habe ich mir mein eigenes Glück geschaffen. Ich habe da zur Hälfte Literaturwissenschaftler und Kulturwissenschaftler, zur anderen Hälfte Informatiker, Psychologen, Kognitionswissenschaftler und wir diskutieren, wir basteln rum. Stille Postspiele, das ist zum Beispiel eine der Geschichten, die wir machen oder eine der Sachen, die wir machen. Wir wollen wissen, was ist des Pudels Kern? Was bleibt an kleinen Geschichten eigentlich hängen oder an großen Geschichten? Und dazu machen wir Versuche mit Tausenden von Leuten, in denen wir jemanden bitten, uns eine kleine Geschichte zu erzählen. Und dann lassen wir die in Ketten von 3, 4 Leuten weitererzählen, um zu sehen, was hängen bleibt und was nicht. Und dabei kommen auch interessante Sachen bei raus. Das klassische Verständnis von dem, was so in der Geschichte hängen bleibt, war immer, naja, die kausale Geschichte. Warum halt die eine das andere macht oder sowas. Und die sind Kausalität, also das Warum spielt schon eine Rolle. Aber wir haben was anderes rausgefunden. Jetzt dürfen alle mitraten, was war noch wichtiger?
Ich weiß es, aber ich verrate es nicht.
Jetzt müssten wir sagen, jetzt müssen alle Leute das Buch lesen. Nein, überhaupt nicht. Wir sind hier, damit niemand das Buch lesen muss, damit wir alles erzählen. Also, was hängen bleibt, sind die Emotionen. Und zwar genaue Emotionen, die gar nicht in den Geschichten benannt werden. Also der Grad von Peinlichkeit von einer Episode wird weitergegeben, auch wenn das, was eigentlich peinlich war, nicht mehr genau da ist. Oder der Grad der Freude, der Grad der Traurigkeit oder der Grad der Überraschung. Der ist wie eine Achse, an dem sich die Geschichte festhält. Die Emotionen sind uns anscheinend sehr, sehr wichtig. Die verbinden uns, sie bleiben erhalten.
Das finde ich in der Tat beeindruckend. Sie zitieren da einige Beispiele. Jetzt habe ich keins mehr wörtlich im Kopf, aber so mal schnell improvisiert. Ganz komplizierte Geschichte, geht über eine halbe Seite. Und nachdem es mehrfach weitererzählt wurde, kommt vielleicht die Fassung raus, sie hat eine Katze gesehen und war glücklich. Und mehr ist es dann nicht mehr. Also die, genau wie Sie gerade sagen, die Emotion wird benannt und noch kurz der Anlass dafür. Das ist offenbar das Zentrale dafür. Und dass Emotionen jetzt offenbar das zentrale Moment sind für Narration, für Erzählung, das ist ja auch der Hinweis auf ihre Kraft, oder? Im Positiven, aber auch im Negativen. Auch deshalb kann man mit Geschichten so gut manipulieren, nicht wahr?
Ganz genau. Geschichten sind Emotionsepisoden und die Emotionen belohnen uns. Wir tauchen in eine andere Welt ein, wir lösen uns aus der Gegenwart ab, aber wir tun das, weil wir schon ahnen, dass da etwas auf uns wartet. Und das sind ganz verschiedene Emotionen. Manche lieben Triumphnarrationen oder Liebesgeschichten und wir wissen schon, worauf es hinausläuft und das ist dann wie eine Belohnung, die uns dann aber auch wieder entlässt, die uns ein Signal gibt, jetzt kannst du wieder in deine eigene Welt zurückkehren.
Und so eine Art stille Post, da habe ich dann gedacht, waren ja über lange Zeit auch Märchen. Also Sie beschäftigen sich in Ihrem Buch auch ausgiebig mit Märchen. Stille Post in dem Sinne, dass ja Märchen über Generationen hinweg immer wieder weitererzählt wurden. Zumindest so lange, bis sie dann verschriftlicht wurden. Irgendwann zum Beispiel die Märchen der Gebrüder Grimm. Die haben Sie sich genauer angeschaut als großes Beispiel für Narration. Und da stellen Sie einen Begriff in den Mittelpunkt, nämlich der Verwundbarkeit. Warum ist denn die Verwundbarkeit für solche Märchen so wichtig?
Ja, also es ist natürlich in der Tat so, dass die Grimmschen Märchen erstmal ungeheuer interessant sind. Sie sind über lange Zeit weitergegeben worden und die haben sich natürlich immer fortwährend verändert. Die waren nie irgendwie stabil, auch nicht über Jahrhunderte. Aber um 1800, als sie dann eben aufgeschrieben wurden, war gerade etwas sehr Spannendes passiert. Es hatte sich nämlich da ergeben, dass die Helden, Kinder, die Tiere zu den großen Gewinnern wurden, nur, eigentlich häufig nur, weil sie verwundbar waren. Natürlich gibt es auch sehr listige Helden, die deshalb gewinnen, aber die Verwundbarkeit selber, eben dass diese Kinder ausgesetzt sind, dass sie in den Wald kommen, das reicht schon, dass sie sich verlaufen.
Hänsel und Gretel zum
Hänsel Beispiel. Und Gretel, das reicht schon, dass wir alle wissen, die werden gewinnen. Und das heißt, in diesen Märchen passiert dann etwas Doppeltes. Das eine ist, dass Verwundbarkeit von uns aufgewertet wird. Wir wissen, das ist schützenswert, das ist gut. Aber es wird auch zur Strategie des Gewinnens. Man könnte es jetzt so manipulativ umdrehen und sagen, naja, wer sich als verwundbar darstellt, der hat diesem Narrativ nach schon gewonnen.
Mhm.
Das ist genau dieser Umschlagpunkt dann um 1800 rum zur Romantik.
Jetzt ist ja interessant, dass auch in unserer Gegenwart Verwundbarkeit heute mehr im Begriff der Sensibilität, also Vorsicht auch vor der Verletzung anderer, zumal ein ganz aktueller Begriff ist. Dafür haben also die Märchen der Gebrüder Grimm schon vor 200 Jahren vorgearbeitet?
Ich glaube, das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Und warum ist das jetzt wiederum so ein wichtiger Begriff? Und ich glaube, und auch so eine wichtige Gedankenfigur für uns. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass sowohl um 1800 rum als auch jetzt da eine gewisse Zwiespältigkeit mit verbunden ist. Einerseits wissen wir, verwundbare Wesen sollen wir schützen. Das ist sehr wichtig. Verwundbarkeit ist eine großartige Qualität, denn der Verwundbare nimmt ja auch auf, ist also affizierbar, sieht, was um ihn herum passiert und so weiter. Aber es gibt jetzt plötzlich auch diese Möglichkeit der Manipulation. Man stellt sich als verwundbar dar und behauptet dann, deshalb ist man im Recht. Also es wird so zur moralischen Qualität. Und das kann natürlich auch zu weit gehen in wenigen Fällen.
Sie schauen in Ihrem Buch, da gibt es auch ein eigenes Kapitel, auch immer wieder auf die Frage, wie unsere heutigen Gesellschaften von Erzählungen geprägt werden oder welche Erzählungen wir nutzen, um uns unsere Gegenwart zu erklären. Wir waren vorhin schon mal ganz kurz bei diesem Thema. Vielleicht können Sie uns da mal ein Beispiel nennen, was Sie besonders plastisch finden von wirkmächtigen Erzählungen, gesellschaftlichen Erzählungen unserer Gegenwart.
Ja, kollektive Narrative entstehen, wenn sie gebraucht werden. Aber sie entstehen nicht immer. Plastisches Beispiel für ein Narrativ, was gebraucht wurde, einfaches Beispiel war die Wirtschaftskrise von 2008. Damals haben ungeheuer viele Leute ihre Position verloren, ihre Sicherheiten. Also es war eine ungeheure Unsicherheit bei vielen Menschen. Lebensstandard brachen zusammen. Und in der Zeit entstand ein Narrativ, dass die Schuldigen ausgemacht wurden, die gierigen Banker aus Amerika, die leichtfertig Kredite ausgegeben hatten, sich dadurch bereichert hatten und die man jetzt bloßstellte. Es war ein Gauner-Narrativ. Und dieses Gauner-Narrativ, das kann ja auch durchaus stimmen. Also ich sage jetzt nicht, dass es falsch war. Ich bin da nicht wirklich der Experte.
Ich wollte gerade nachfragen.
Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber dieses Gauner-Narrativ hat natürlich allen auch irgendwie geholfen. Das hatte eine therapeutische Wirkung, um diese Krise mit zu überwinden, weil man wusste, da sind Schuldige, auf die zeigt man jetzt mit diesem Narrativ. Das ist schon wie eine Strafe. Das heißt, es gibt Satisfikation als Emotion zur Belohnung derjenigen, die die Geschichte hören. Und sie wissen auch so, es gibt einen minimalen Trost, naja, ich bin letztlich nicht selber schuld. Da sind andere dran schuld. Das ist entlastend. Mhm. Das war ein kollektives Narrativ, was erstmal geholfen hat.
Sie haben sich letztens auch im Magazin Der Spiegel geäußert zu einem Narrativ, das den Ukraine-Krieg angeht, nämlich dem Narrativ von den unbeugsamen Kämpfern in der Ukraine. Und Sie haben dazu gesagt, dass dieses Narrativ auch gefährlich werden könnte. Warum das?
Ja, also da muss ich erstmal sagen, dieses Narrativ, das Zelensky und andere aufgebaut haben, der Helden, also David, der gegen Goliath kämpft, war erstmal natürlich ungeheuer großartig. Und die Courage dieser Menschen und auch von Zelensky selber ist natürlich erstmal sehr imponierend. Nun, dieses Narrativ aber, was erstmal aufgerüttelt hat, das Heldennarrativ, was im Triumph enden soll, hat nur eine Schattenseite. Und diese Schattenseite besteht darin, dass man jetzt irgendwann diesen Heldentriumph erwartet. Wir denken jetzt, ah ja, der David wird den Goliath endlich besiegen. Das endet im Triumph und nur da kann es enden. Nur wenn wirklich Russland, Putins Russland besiegt ist, nur dann ist es eigentlich dieses Ziel erfüllt. Wenn wir jetzt aber tatsächlich in so eine andere Art von Realität rutschen, so ein Stellungskrieg, der vielleicht dann doch nur auf dem Verhandlungstisch gelöst werden kann, dann hilft uns dieses Narrativ nicht, weil wir mit diesem Narrativ nur auf Sieg aus sind oder auf Strafe, ist ja auch ein Strafnarrativ, eine Rachefantasie, die kann dann auch im Weg stehen.
Jetzt haben wir über ein möglicherweise auch problematisches oder gefährliches Narrativ gesprochen. Am Ende Ihres Buches, da fordern Sie aber ganz ausdrücklich, wir sollten das narrative Denken fördern. Warum das? Und warum ist das überhaupt nötig? Wir erzählen uns doch sowieso ständig Geschichten.
Ich glaube, Geschichten erzählen kann uns glücklich machen und kann uns auch zu besseren Menschen machen. Ich denke tatsächlich, dass es eine Fähigkeit ist, die wir immer wieder fördern sollten, und zwar gerade auch das individuelle Geschichten erzählen. Wir wollen natürlich nicht jedem großen politischen Narrativ aufsitzen, auch nicht jeder Propagandaform, aber gerade deshalb müssen wir immer wieder unsere eigenen Geschichten erzählen und damit auch Dinge zum Abschluss führen. Geschichten haben einen Anfang und ein Ende. Und dieses Ende ist ganz wichtig, sie entlassen uns, sie sagen, wir haben da etwas geschafft oder so weit ist es gekommen. Jetzt sehen wir, wo wir da sind. Und das ist, glaube ich, etwas in der Tat. Das macht uns glücklicher, wenn wir Geschichten zu Ende erzählen. Sie erlauben uns auch, in das Leben von anderen einzusteigen, mit ihnen enger verbunden zu sein. Also insofern ist es etwas, wo ich wirklich sagen würde, das müssen wir pflegen, das müssen wir üben. Wir müssen auch einen kritischen Umgang mit Geschichten erzählen einüben. Das dürfen wir nicht anderen erlassen.
Das narrative Gehirn, was unsere Neuronen erzählen, so heißt das Buch von Fritz Breithaupt. Im Surkamp Verlag ist das erschienen. Ich danke Ihnen sehr für das Buch und für das Gespräch, Herr Breithaupt.
Vielen Dank für das Gespräch, ganz meinerseits. Vielen Dank, Herr Mayer.